War wunderbar, sehr schön. Ich bin kein Introvertierter, von daher liebe ich solche Momente, vor allem wenn ich vorne stehen darf und sagen darf, was ihr machen sollt. Das ist voll schön. ja, genau. Hast du manchmal das Gefühl, vielleicht gerade eben, als ich mit dieser Begrüßungszeit gekommen bin, hast du manchmal das Gefühl, dass dein Leben so ins Ungleichgewicht gerät? So, du durchgehst so Phasen und du merkst, irgendwie ist was im Off, also irgendwo kippt der Alltag und ist irgendwie nicht in Ordnung. So das Verhältnis von Hoffnung und Erfüllung zum Beispiel oder von Wunsch und Wirklichkeit. Da ist irgendwas im Off, da ist eine Spannung zwischen eigentlicher Überzeugung und tatsächlichem Leben. Es ist irgendwie eine Schieflage und es fehlt an Balance. Wer von euch kennt es zumindest manchmal, ob das tagesweise oder phasenweise ist, oh, irgendwas ist in Schieflage. Okay, alles klar, zum Glück, weil sonst wäre das jetzt, könntet ihr jetzt mal einen Kaffee holen und ich mache das Mikro aus und erzähle ein bisschen, ihr kommt zum Abschlusslobpreis zurück. Nee, hervorragend, dass das heute wahrscheinlich zu dem einen oder anderen sprechen wird. Es gibt Dinge in der Welt, die funktionieren nämlich nur, wenn verschiedene Komponenten zusammenwirken. Und es gibt da verschiedene Beispiele dafür. Ein sehr kontroverses Beispiel ist das Nutella-Brot. Beim Nutella-Brot, ich habe auch eine Insta-Umfrage gemacht, die Nutella oder das Nutella, und es war wirklich 50-50. Es haben an die 100 Leute abgestimmt. Das ist ein wichtiges, gesellschaftsrelevantes Thema offensichtlich. Ja, hätte ich jetzt noch der Nutella als Möglichkeit angegeben, hätten es wahrscheinlich die Leute auch noch angeklickt, egal. Aber darum geht es nicht. Manchmal funktionieren Dinge nur dann, wenn sie zusammenwirken. Und das ist jetzt erstmal ein sehr kontroverses Beispiel. Meiner Meinung nach ist Nutella-Brot nur dann richtig, richtig gut und komplett und perfekt, wenn es mit der perfekten Menge Butter gegenbalanciert wird. Ja? Moment. Das können wir gerne nach Lautstärke-Barometer jetzt bestimmen. Alle Leute, die sagen, dass Nutella plus Butter der einzige legitime und vertretbare Weg ist, um Nutella-Brot zu essen, die eskalieren mal jetzt mit Applaus richtig schön laut. Okay? So, und jetzt die Leute, ich kriege hier gerade ein Signal, bitte nicht so laut, das Baby schläft. Die Leute, die sagen, Nutella ohne Butter ist besser, die sagen mal ganz leise, buh. Okay, Lautstärke-Barometer hat entschieden, es ist Nutella mit Butter. Aber es gibt andere Beispiele, die sind sehr viel eindeutiger und weniger polarisierend. Es gibt zum Beispiel, wenn du an ein Fahrrad denkst, ein Fahrrad, das rollt nur von A nach B, wenn sich einer draufsetzt und in die Pedale tritt oder zumindest das Fahrrad anschiebt. Oder nehmt mal das menschliche Leben. Das menschliche Leben kann nur entstehen, wenn eine weibliche Eizelle zusammenkommt mit einem männlichen Spermium. Auch in Zeiten des Gender-Mainstreamings und 2020 und allem immer noch dasselbe. Ja? Es braucht ein Spermium, es braucht eine Eizelle. Oder eine pflanzliche Samenzelle oder ein Samenkorn kann nur zu einer Pflanze heranwachsen, wenn dieses Samenkorn mit Wasser zusammenkommt. Manche Dinge funktionieren nur, wenn verschiedene Komponenten zusammenwirken. Wenn man eine Komponente wegnimmt, zum Beispiel Butter, dann funktioniert die ganze Sache nicht. Okay, verstanden? Und so ist es nicht nur mit Butterbrot und mit Fahrrädern und mit Spermienzellen und mit Pflanzensamenkörnern, so ist es auch mit deinem Leben. Es kann nur dann aus der Schieflage geraten, wenn verschiedene Komponenten zusammenkommen und eine Balance entsteht. Ansonsten bleibt dein Leben in der Schieflage und bleibt vielleicht dein Alltag in so einer gewissen Spannung zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen Hoffnung und Ergebnis. Und im ersten Petrusbrief, in der heutigen Message, die wir für euch haben, da kommt was zusammen und Petrus spricht von was, das zusammenkommen muss, damit dein Leben gelingen kann und speziell dein Leben als ein Freund und Nachfolger von Jesus Christus. Zwei Dinge, die zusammenkommen müssen, damit das Leben als Christ wirklich funktioniert. Also, und wir sind ja gerade im ersten Kapitel des ersten Petrusbriefes und da am Anfang dieses Kapitels hat Petrus zwei Dinge im Kopf, über die er schreibt. Und diese zwei Dinge, die werden in Kapitel 1 durch ein kleines Wörtchen zusammengehalten. Hast du schon mal erlebt, wenn du Bibel liest und da ist dieses eine Wort und das spricht zu dir und du merkst, oh, das ist ein wichtiges Wort. Zum Beispiel alle oder nie oder immer. Und hier im ersten Petrusbrief, da gibt es auch ein Wörtchen und das ist sehr, sehr ausschlaggebend, das Wörtchen darum. Das ist wie so ein Scharnier, wie so ein Zapfen an der Wand, der Tür und Wand zusammenhält. Dieses Wörtchen darum ist so ein Scharnierwörtchen. Wenn ihr also in der Bibel einen Text lest und es beginnt mit dem Wörtchen darum, dann muss bei euch klingeln, müsst ihr sagen, ah, okay, das heißt, davor steht was Wichtiges. Okay? Und so ist es tatsächlich auch hier im ersten Kapitel des Petrusbriefes, des ersten. Das Wörtchen darum hält zwei Dinge zusammen, die es benötigt, die unverzichtbar sind für ein Leben mit Jesus. Und wenn du eine Sache davon wegnimmst, das davor oder danach, von euch aus gesehen, genauso, davor, danach. Ja. Wenn eins davon wegfällt, dann ist ein Leben mit Jesus nicht möglich. Dein Leben gerät in Schieflage und du hast ein Problem. Du kannst es vorstellen vielleicht, ich benutze das Bild mal von zwei Flügeln eines Vogels. Der Vogel kann nur fliegen, wenn er beide Flügel verwendet. Wenn der Vogel so macht, dann geht er im Kreis und landet mit dem Schnabel auf dem Boden. Und wenn er so macht, ebenfalls. Der Vogel muss beide Flügel verwenden, um fliegen zu können. Und die müssen zusammenarbeiten. Und meine Hoffnung ist, dass durch Petrus' Worte heute Morgen in dieser Predigt du Hilfe bekommst für deinen Alltag, für die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate, hoffentlich die nächsten Jahre, um befähigt zu sein, mit Gott zusammen die Flügel auszubreiten und loszufliegen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du fühlst dich eben wie so ein Vogel mit einem Flügel und der andere ist lahm. Oder du fühlst dich wie so ein Vogelstrauß, hast lange Beine, sieht lustig aus, aber du kannst nicht abheben. Oder ein Pinguin. Wenn du dich in deinem Leben so fühlst, dann höre heute ganz aufmerksam zu, weil Gott, glaube ich, heute für dich eine Botschaft hat, die dein Leben verändern kann. Ohrenspitzen, Erwartung haben. Gott spricht heute Morgen zu dir. Ready? Okay. Der erste Flügel ist eine Lutherbibel. Nein, Quatsch. Also die zwei Flügel. Was sind die zwei Flügel? Links davon ist Gottes Zuspruch und rechts von diesem darum ist Gottes Anspruch an dein Leben. Links Gottes Zuspruch für dich, rechts Gottes Anspruch an dein Leben. Okay, wenn du jetzt denkst, hä? Okay, warte ab, hör weiter zu, ich erkläre es dir. Beginnen wir mal mit dem linken Flügel. Unser heutiger Text ist 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 13 bis 19. Der Text beginnt, wie gesagt, mit dem Wort darum. Das heißt, er bezieht sich auf das, was davor steht. Und das können wir ganz einfach und schnell machen, weil das ist einfach der Text der letzten Predigt. Wer von euch war letzten Sonntag da? Also sehr viele. Wer erinnert sich noch daran, um was es in der letzten Predigt ging? So, jetzt für mich der Moment der Wahrheit. So, einer meldet sich. Okay, Hanna. Wow, okay, krass. Applaus für Hanna. Okay. Ja, das war gut. Also, Gott hat mich ausgewählt und er würde das immer wieder tun. Gott hat dich ausgewählt und würde das immer wieder tun. Gott hat dich rundum erneuert, denkt an die Tasse, nicht nur außen sauber, sondern auch innen sauber gemacht und Gott schenkt dir ein Happy End. Ja, also die Predigtreihe ist ja Gipfelstürmer und diese ganze Predigtreihe dreht sich um den steinigen Weg hoch zu der besten Aussicht der Welt auf dem Gipfel. Gott verspricht dir, dass du am Gipfel ankommen wirst. So, das waren die, wie die Hanna schon gesagt hat, Proviantpunkte, die wir als Christen in unserem Rucksack haben und die uns helfen, auch mal die schwierigen Phasen in unserem Leben, die steinigen Wege tatsächlich auch gut zu meistern. Weil mit dem Proviant im Rucksack, das ist wie so ein Powerbar. Ja? Rausholen, reinbeißen, Geschwindigkeit erhöhen. Ja? So, das ist auf der einen Seite, wir haben Gottes Zuspruch, Gottes Zusagen, Gottes Versprechen für unser Leben. Und das ist auch der einzige Grund, die einzige Grundlage, auf der Gott seinen Anspruch an unser Leben überhaupt realistischerweise an uns stellen kann. Gottes Anspruch an unser Leben ist kein easy-weasy, mini-peeny, gibt es das Wort, Anspruch, sondern ist echt groß. Und nur weil wir Gottes Zuspruch und Zusagen und Versprechen und Gnadenwirken in unserem Leben haben, nur deshalb können wir überhaupt irgendwie Gottes Anspruch zu unserem Leben anhören, ohne gleich in Ohnmacht zu fallen. Gottes Anspruch baut auf Gottes Zuspruch. Und du brauchst beide Flügel, um zu fliegen. Augustinus, der vor 1500 Jahren gelebt hat, hat es in seinen sehr poetischen Worten, die er hat Gebete gesprochen, aufgeschrieben. Und in einem Gebet hat er gesagt: Herr, gib mir die Kraft, alles zu tun, was du von mir verlangst. Und dann verlange von mir, was du willst. Das finde ich sehr schön. Herr, gib mir die Kraft, alles zu tun, was du von mir verlangst, und dann verlange von mir, was du willst. Also Gott, zuerst gib mir alles, was ich brauche, beschenke mich mit dem, was ich brauche, um das erledigen zu können, und dann fordere es von mir zurück. Das ist, wie das christliche Leben funktioniert. Nicht andersrum. Hey, verlang von mir, ich arbeite mich die Treppenstufen hoch zu Gott und am Ende bekomme ich seine Gnade als Geschenk für meine Leistung, sondern genau umgekehrt. Gott beschenkt dich und dann kannst du handeln nach Gottes Willen. Okay, aber was genau ist denn jetzt Gottes Anspruch für dein Leben? Ich lese vor aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 19. Ich lese aus der Luther-Übersetzung, wenn du schnell deine Bible-App öffnen möchtest oder deine Bibel aufschlagen möchtest. 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 19. Darum, das, was wir alles jetzt gehört haben, ne? Ihr habt ein super Proviant und Gott hat euch erwählt und so weiter. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Hoffnung, in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Da zitiert Petrus aus dem Alten Testament. Ihr sollt heilig sein, denn ich, Gott, bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt, also hier auf der Erde. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Also ihr seid nicht erlöst aus dem Lebenswandel, wie eure Väter gelebt haben, nicht mit Geld erkauft oder mit Kostbarkeiten, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Also ihr seid erkauft durch das Blut, das Jesus vergossen hat, als er sich ans Kreuz hat schlagen lassen, wie ein Lamm geopfert wurde im Tempel. So in einen Satz gepackt steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 19, darum lebe ein heiliges Leben. Das ist, was Petrus eigentlich damals dann gesagt hat zu den Christen, die in Kleinasien, also der Türkei, gelebt haben und eben auch uns heute, die wir diesen Bibeltext heute hören. Heiliges Leben. Was stellst du dir darunter vor? Wenn ich heiliges Leben höre, das Erste, was ich höre oder was ich mir vorstelle, ist entweder so ein Kloster, so ein Mönch im Kloster oder vielleicht so ein buddhistischer Mönch, der irgendwo auf dem Berg sitzt und meditiert. So ein heiliges Leben. Ohne Smartphone, ohne SUV, ohne Flugmeilen, Premium-Goldkarte. Einfach auf dem Berg und still sein. Aber das hat sich Petrus nicht vorgestellt, als er davon sprach, dass wir ein heiliges Leben führen sollen. Was meint er damit? Ihr sollt heilig sein, steht da. Im Originaltext steht da, ihr sollt Hagios sein. Krass, der hat teils Deutsch, teils Griechisch geschrieben, gell? Ihr sollt Hagios sein. Das heißt so viel wie ausgesondert, geweiht, getrennt, aber auch von einer anderen Art. Und Die Zuhörer damals, die wussten sofort, auf was der Petrus anspielt. Die wussten, als er spricht von Heiligkeit im Zusammenhang mit Priesterdienst und dem Tempel. Also ein Gegenstand, der Hagios war, war ein Gegenstand, der zur Seite genommen wurde, abgesondert für Gott, geweiht wurde zum Dienst im Gottesdienst, zum Dienst im Tempel. Also heilig. Wir stellen uns da so einen Heiligenschein vor und so einen entrückten Blick nach oben. Petrus, der hat ja die ganzen heiligen Bilder, die im Mittelalter in der Renaissance gemalt wurden, die kannte der ja nicht. Ja? Der kannte nur die Fischerkumpels, die er hatte und hat von denen gesprochen, dass die heilig sein sollen, dass die heilig sind und hat damit gemeint, heilig im Sinne von ausgesondert, herausgerufen von Gott, geweiht für ein Leben, das ganz bestimmt ist von Gott. Also das meint er, wenn er sagt, heilig. Also ein heiliges Leben ist ein Leben, das Gott dient, das ganz zu Gott gehört und das von Gott bestimmt ist. Oder ganz anders ist als die Lebens- und Lebenswandel und Lebensstile, die vielleicht in unserer Gesellschaft ganz normal sind. Wische ich links, wische ich rechts, ist für den Christen jetzt nicht unbedingt so die wichtigste Frage. Kleiner Insider. Wenn du nicht weißt, wovon ich spreche, bist du auf einem guten Weg. Okay, aber wie stellt sich Petrus das ganz konkret vor? Wie sieht ein Leben aus, das bestimmt ist von Gott und das ganz für Gott gelebt wird und das tatsächlich heilig ist? Was meint er? Es gab ganz unterschiedliche Interpretationen im Laufe der Kirchengeschichte. Manche haben sich Erbsen in die Schuhe getan und sind nach Rom gelaufen. Oder sind irgendwelche Treppen auf den Knien hochgerutscht, bis sie Hornhaut hatten. Was heißt es, heilig zu leben? Schauen wir doch mal in den Text rein, was Petrus sagt. Vers 14. Wir sollen gehorsame Kinder sein. Okay. Schade, die Kinder sind jetzt im Kindergottesdienst, aber dann spreche ich doch einfach mal jetzt zu euch Erwachsenen, als wärt ihr Kinder, weil tatsächlich aus Gottes Sicht seid ihr das. Wenn du Christ bist, dann bist du sein Kind, er ist dein Vater und er sagt zu dir, hey, lebe heilig, sei ein gehorsames Kind. Was meint er damit? Naja, wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen, dann sollst du als sein Kind nicht stehlen. Das ist eigentlich gar nicht kompliziert. Oder wenn er sagt, du sollst den Menschen vergeben, ja, wie oft muss ich vergeben? 2-mal oder 3-mal? 7-mal, 70-mal? Brauchst gar nicht erst einen Taschenrechner rausholen, ich meine eigentlich immer. Dann sollst du auch deinen Mitmenschen vergeben, sogar deinem Chef, deinem Ehepartner oder deinem Sohn, der dein iPad kaputt gemacht hat. Ist bei uns nicht passiert, aber bloß falls es bei euch passiert ist. Wenn Gott sagt, du sollst deinen Nächsten, sogar deine Feinde lieben, ja, als gehorsames Kind Gottes sollst du tatsächlich das in Angriff nehmen. Wenn Gott sagt, wie du deine Sexualität ausleben sollst, in welchem Rahmen und in welchem Rahmen nicht, als gehorsames Kind Gottes sollst du dich an sein Gebot halten. Das ist, was er meint, wenn er sagt, hey, als gehorsame Kinder Gottes lebt ein heiliges Leben, weil Gott selbst hat euch berufen und der ist heilig. Aber also man könnte sagen, er meint damit, du solltest Gottes Gebote und Zusagen kennen und dann entsprechend leben. Aber das meint er nicht so im Sinne von so einem Galeerensklaven, immer schön rudern im Takt, ja, und der, Gott ist so der Galeerensklaventreiber, der da auf die Trommel drauf haut, sondern Petrus sagt, als gehorsame Kinder sollt ihr heilig leben. Das heißt, da spricht Petrus von einer Beziehung. Und zwar nicht von der Sklaven-, Galeerensklaven- und Sklaventreiber-Beziehung, sondern von einer Vater-Kind-Beziehung. Als Kind eines liebenden Vaters darfst du das, was Gott sagt, hey, das ist gut für dich, auch in deinem Leben umsetzen. Wenn ich zu meinen Söhnen sage, hey Leute, bringt mal Müll raus, dann fühlen die sich, als wären sie die Sklaven auf der Galeere und ich wäre der Sklaventreiber. Das kommt manchmal vor, aber ich versichere meinen Söhnen und ich gehe davon aus, dass ihr das auch so seht, das ist jetzt noch nicht Sklavenarbeit. Und meistens geht es eigentlich mehr darum, dass ich sage, hey Silly, hast du deine, also heutzutage hat man ja nicht mehr Lichter am Fahrrad, sondern Lichter am Helm, an der Jacke und man schnallt die hin, wo es überall geht. Ich frage, Silas, hast du dein Licht dabei? Es ist morgens dunkel, ist das Teil aufgeladen? Geh bitte nur mit dem Fahrrad, wenn du auch deine Lichter anhast. Kein Sklaventreiber, liebender Vater, der sagt, hey, mach das so, du wirst überleben. Und so sind Gottes Gebote in der Bibel. Hey, Gott sagt ja nicht, der hat sich ja nicht irgendwann mal hingesetzt, vor 10 Milliarden Jahren hat sich gedacht, okay, ich werde Menschen erschaffen und wenn ich jetzt diese Menschen erschaffe, dass das denen nicht so gut geht, schreibe ich mal ganz viele fiese Regeln auf, die sie einhalten müssen. Und jedes Mal, wenn sie eine Regel nicht einhalten, haue ich ihnen mit einer Keule über den Schädel. So stellen sich viele Menschen Gott vor. Es ist ganz anders. Gott hat uns erschaffen, er kennt unseren Bauplan, er weiß, wie wir ticken, er weiß, was gut für uns ist und was schlecht für uns ist. Und er sagt uns das netterweise, hey, das da ist gut für dich, mach das. Das da ist schlecht für dich, mach das nicht. Und wenn du wirklich ein Leben in Balance, nicht in Schieflage leben möchtest, dann solltest du wirklich meinem Rat vertrauen, weil ich bin ungefähr 10 Quadrilliarden hoch 20 Quadrilliarden schlauer als du, obwohl du es andersrum siehst. Das erkennst du daran, dass du öfter mal einen Satz sagst, also wenn ich Gott wäre, würde ich, und dann sagst du irgendwas, wo du denkst, du würdest es besser machen als Gott. Naja, egal. Also Heiligkeit ist eine Frage der Beziehung und nicht der Leistung. Heiligkeit ist ein Beziehungswort und kein Leistungswort. Bitte merken, okay? Vers 13. Wir sollen nüchtern sein. Gut, das könnte auch in Bezug auf Rauschmittel verstanden werden, sicherlich. Also man sollte nicht jeden Tag total weggedröhnt durch die Gegend laufen. Das wäre jetzt nicht unbedingt die beste heilige Lebensführung. Aber was er eigentlich da meint, ist eher, er sagt es im Zusammenhang mit unserem Verstand, wir sollen nüchternen Verstand haben. Das heißt, wir sollen uns als Nachfolger Jesu nicht vereinnahmen lassen von den Schätzen dieser Welt, von den Sorgen dieser Welt. Liebe Nachbarn, wenn ihr jetzt zuhört, ich glaube es nicht, aber sprecht mich an, wenn ihr das ein bisschen anmaßend findet, aber MP3-Aufnahmen und so. Wenn ich links und rechts aus meiner Haustür rauslaufe, dann sehe ich sehr teure Autos. Und ich sehe Menschen, die in diese sehr teuren Autos einsteigen, denen es super wichtig ist, dass andere sehen, dass diese Autos teuer sind. Und dann gucke ich auf meinen Parkplatz, da steht ein Kia, leicht verbeult, hat nichts mit mir zu tun, ich liebe dich trotzdem, ein altes Moped, das schon lange nicht mehr läuft, da bin ich mit 16 durch die Gegend gefahren, mein Motorrad steht da, 4 Fahrräder, von denen 2 kaputt sind, ein Roller, ein Skateboard. Wir sind so die, wenn ihr euch schon mal gefragt habt, was ist eigentlich Aussatz, ja, als ihr die Bibel gelesen habt, das ist Aussatz. Wenn du einfach so, lieber nicht anfassen, die sind so, lass dich als Christ nicht vereinnahmen von den Schätzen und Sorgen dieser Welt. Hey, wie viel Kohle du hast. Ja, es interessiert deinen Nachbarn, aber es ist total egal, ob du den jetzt beeindruckst mit deinem neuesten Auto, deinem größeren Haus, deiner jüngeren Frau oder nicht. Darum geht es nicht. Als Christ sollst du einen nüchternen Verstand haben. Das heißt, fokussiere dich auf das, was wirklich zählt. Und das ist tägliche Bibellese. Nein, das ist Gott. Und zwar Gott an Nummer 1 zu haben, an Stelle Nummer 1 in deinem Leben zu haben. Vers 14, du sollst ohne schlechte Gewohnheiten leben. Petrus schreibt, gebt euch nicht den Begierden hin. Du sollst dich nicht mehr von deinen Begierden beherrschen lassen. Warum nicht? Das ist doch total toll. Jeder, der Begierden hat und denen dauerhaft folgt, der weiß, dass es gar nicht so toll ist. In dem Moment ist es vielleicht gar nicht schlecht. Ja, also ich kenne das von mir, wenn Jessie war jetzt die Woche unterwegs, sie war bei ihrem Papa im Krankenhaus und abends, meine Begierde abends, wisst ihr, was meine Begierde ist? Richtig, sag's laut. Chips, ja. Ich habe einen Habit-Tracker, das mache ich immer so am Anfang des Jahres, dass ich mir eine App runterlade, die meine Habits trackt, also meine Gewohnheiten. Und eine Gewohnheit ist, nicht nach 20 Uhr essen. Und eigentlich müsste ich da einfach nur hinschreiben, friss kein Atommüll ever. Ja, also, aber das ist, nicht nach 20 Uhr essen heißt für mich, Chips reinzufüllen. Jesse war nicht da, ich habe Film geguckt, Chips. Ja? Meinen Begierden nachgegeben, in dem Moment war das schön. Es war so schön. Und jeden Morgen, wenn ich aufwache mit so einer Wampe, ja, also man sieht es ja wirklich dann, wenn man abends um 10 Chips isst, dann wächst der Bauch. Über die Zeit sogar noch mehr. Und wenn ich dann in den Spiegel gucke und mir denke, oh, jetzt muss ich schon vom Spiegel zählen und Bauch einziehen. Ich mache es übrigens jetzt gerade auch. Wenn ihr euch fragt, was ist eigentlich, was ist mit dem los, der ist doch dünn. Na, ist einfach nur, weil ich einziehe. Okay? Wenn du deinen Begierden immer folgst, dann führt es dich nicht in Freiheit, sondern in Gefangenschaft. Ich habe als ich Teenager war, junger Erwachsener, da macht man manchmal Dinge, die einen sich erwachsen anfühlen lassen, habe ich geraucht wie ein Schlot. Und tatsächlich, ich muss es euch bekennen, also ich träume vom Rauchen. Zigaretten rauchen ist was Schönes in meinen Vorstellungen. Das hat sich mein Gehirn gespeichert. Mein Suchtzentrum, wenn ich gestresst bin, sagt es, rauch eine Zigarette. Nur eine. Ja? Rauch nicht zwei, rauch nur eine. Und ich weiß genau, wenn ich mir eine Schachtel Zigaretten kaufen würde, diese perfekte Form, genau perfekt gefüllt, dann würde ich nicht eine rauchen, dann würde ich am Tag eine ganze Schachtel rauchen. Oder zwei. Du sollst ohne schlechte Gewohnheiten leben. Warum? In meinem Fall, weil es Lungenkrebs macht. Oder Fett. Ja, also Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Johannes Kapitel 8, Vers 36. Wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Die Welt guckt auf die Christen und denkt sich, ein Haufen von Leuten, die keinen Spaß haben, nur Regeln und immer so gucken. Da sind wir teilweise auch schuld dran. Aber tatsächlich ist es so, die Christen sind die Menschen, die von Jesus wirklich freigemacht wurden. Lebe so. Und wenn du noch nicht frei bist, dann lass dich von Jesus freimachen. Vers 15. Heiligkeit betrifft deinen ganzen Wandel. Betonung auf ganzen. Gott möchte nicht einen Teil von dir, er möchte dich ganz haben. Im 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5, da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das ist, was Petrus sich vorstellt unter einem heiligen Leben. Wow, ganz schön überfordernd irgendwie. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich das lese, da fallen mir nicht nur meine Heldentaten ein, da fallen mir meine Chips ein, da fallen mir meine Gedanken ein, hey, ich soll zur Tanke fahren und mir eine Schachtel Kippen kaufen. Da fällt mir ein, wie ich ungeduldig mit meinen Kindern bin, ich Sachen sage, die ich nicht sagen sollte. Und ich denke mir, oh shit, also oh Mist. Was mache ich da jetzt? Also, mein Leben ist nicht in dieser Balance, die Petrus sich vorstellt, und zwar nicht nur für Gemeindeleiter oder für irgendwelche Apostel oder Evangelisten, sondern für jeden Christen. Mein Leben ist nicht im Gleichgewicht. Weißt du was? Dein Leben ist in ganz vielen Bereichen auch nicht im Gleichgewicht. Und als ob das noch nicht krass genug wäre, schreibt er auch noch mit dazu in Vers 17, und da ihr den als Vater anruft, bis hierhin klingt's gut, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht. Also nicht nur, hey, Gottes Gebote sind für dich gut, sondern er sagt auch noch, hey, übrigens, Gott ist nicht nur dein Vater, er ist auch der Richter. Und er hat keine Spezialspusis, die er so durchwinkt, sondern Gott schaut auf dein Leben. Achtung, da steht übrigens nicht deine Werke. Da steht dein Werk. Das, was du hier auf Erden lebst. Auf was du baust. Auf was du deine Hoffnung setzt. Das schaut sich Gott an. Das ist der rechte Flügel. Das ist Gottes Anspruch auf dein Leben. Und normalerweise in einer Predigt kann das dann oft schnell kommen, so, aber jetzt kommt der linke Flügel und der relativiert jetzt den rechten Flügel. Aber wisst ihr was? Das kann ich nicht sagen, weil Petrus relativiert das nicht. Er sagt, hey, das ist wirklich der Anspruch. So sollt ihr leben. Wenn ihr aber nur so flattert, dann wird es nichts. Ihr braucht beides. Aber ihr dürft nicht sagen, ja, Gott ist gnädig. Ihr dürft aber auch nicht sagen, hey, Gott erwartet Perfektion. Aber was ihr sagen müsst und was ihr umsetzen müsst in eurem Leben ist, Gott ist gnädig. Gott hat dich ausgesucht, er würde das immer wieder tun. Er verspricht dir ein Happy End. Er hat dich rundum erneuert. Darum lebe jetzt nach seinen Ansprüchen. Mach beides. Breite deine Flügel aus. Und flieg. Nur dann kannst du fliegen. Und ich glaube, für einige von uns ist die Antwort auf die Frage, hey, warum läuft es in meinem Leben schon so lange nicht so gut, ist die Antwort wahrscheinlich, hey, du hast nicht deine Flügel ausgebreitet. Du breitest vielleicht einen Flügel aus, Sonntagmorgens. Der andere bleibt immer unten. Ja, und der, ganz ehrlich, der ist eigentlich auch unten. Und den Rest der Woche hältst du einfach nur still und lebst im Hamsterrad wie alle anderen auch. Manche von euch müssen hören, hey, Gottes Gnade gilt für dich wirklich. Es ist wirklich wahr. Und für andere gilt, hey, du musst endlich mal deinen Hintern hochkriegen und so zu leben. Es betrifft deine Gedanken, deinen Umgang mit deiner Sexualität, deine Finanzen, deine Beziehungen, deine Karriere. Schau mal deinen Sitznachbarn an und sag mal, hey, ist ganz schön krass, oder? Ja, ihr habt recht, ja, das ist ganz schön krass. Wenn selbst die Babys schweigen im Raum, dann ist es ganz schön krass. Wenn dich das überfordert oder wenn dir das zu groß vorkommt, dann habe ich für dich zwei Verse aus dem Abschnitt hier. Weil Petrus ist eben nicht der Typ, der sagt, du musst jetzt aber, sondern der hat beide Flügel gerafft und deswegen schreibt er Folgendes. Vers 13 und Vers 18. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Linker Flügel. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, damit ihr das hier in Angriff nehmen könnt. Ihr wurdet mit dem teuren Blut Christi erkauft. Vers 18. Gott hat dich nicht so krass begabt, dass du ein so krasses Leben führen kannst. Nee, das ist nicht wie Gottes Macht. Krasser. Gott hat seinen Sohn geschickt, um stellvertretend für dich am Kreuz zu sterben. Was hat Jesus getan, als er am Kreuz hing? Er hat nicht einfach nur ein Liebesopfer gegeben, als Zeichen für die Liebe und Feindesliebe. Nein, er hat mehr getan. Am Kreuz ist was passiert. Die teuerste Währung des Universums wurde in den Staub geworfen. Jesu Blut. Seine Handgelenke wurden durchbohrt mit solchen Nägeln. Seine Füße wurden seitlich durchbohrt, durch den Knöchel ans Kreuz geschlagen. Ihm wurde eine Dornenkrone auf den Kopf gesetzt. Es ist unter seine Kopfhaut gegangen. Wahrscheinlich haben die Dornen am Schädel entlang gekratzt. Um dich von dem Mist, in dem du dich so gerne noch wälzt, frei zu kaufen. Um dich frei zu machen von den Dingen, die dich beherrschen. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade. Ihr wurdet mit dem teuren Blut Christi erkauft. Das ist der Knackpunkt. Gnade verändert alles. Wer von mir E-Mails bekommt, liest immer unter der E-Mail den letzten Satz: Grace changes everything. Gnade verändert alles. Also nicht durch deine Anstrengung bist du heilig vor Gott, sondern durch Christus. Nicht deine Disziplin macht dich rein, sondern sein Blut, mit dem er dich freigekauft hat. Deshalb lebe entsprechend. Bei deiner Heiligkeit gilt nicht sein über tun, nee Quatsch, umgekehrt, gilt nicht tun über sein, sondern sein über tun. Du sollst nicht heilig tun, du sollst heilig sein. Und das Coole ist, durch das, was Christus am Kreuz getan hat und durch den Glauben, den er dir geschenkt hat, bist du in den Augen Gottes heilig. Du bist heilig und deshalb sollst du auch heilig leben. Bei Gott steht Sein über dem Tun. Und weil du bist, darfst du tun, was du bist. Weil du heilig bist, darfst du und kannst du so leben. Schauen wir uns nochmal kurz das Wort darum an und machen uns klar, was das bedeutet. Wir leben nicht ein heiliges Leben, weil man das als Christ halt so macht. Ja, man raucht halt nicht oder man, ja, also manche Christen rauchen, jo, ist jetzt not the big deal, aber in manchen Kreisen ist Rauchen die schlimmste Sünde. Man darf zwar gierig sein, das sieht man nicht, aber Rauchen sieht man halt, weil die Zigarette in der Hand ist. Oder jemand, der nur jeden zweiten Tag Bibel liest. Nein, wir leben nicht heilig, weil Christen das halt so machen. Wir leben nicht heilig, weil es eben in der Bibel so von uns verlangt wird. Wir leben nicht heilig, weil wir so unsere Credit Points bei Gott verdienen. Das ist nicht der Grund, warum wir heilig leben. Nein, wir leben ein heiliges Leben, weil das, was Petrus und was Paulus und was Jesus und was die Propheten in der Bibel sagen, wahr ist. Das ist der Grund. Gott hat dich wirklich ausgesucht. Gott existiert wirklich. Gott liebt dich wirklich. Er hat seinen Sohn wirklich zu uns geschickt, um alles gut zu machen. Das, was am Kreuz, was ich gerade erzählt habe, das ist wirklich passiert und wirklich effektiv für unser Leben. Als Christen glauben wir, Jesus ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Es waren nicht nur seine Ideen und seine Lehre, die am dritten Tag auferstanden sind nach der ersten Trauer. Jesus selbst ist Hunderten von Menschen an verschiedenen Orten begegnet. Weil das wahr ist, deshalb leben wir so. Und weil das wahr ist, kannst du so leben. Also erst die Zusage, dann die Aufgabe. Erst die Gnade, dann der Gehorsam. Durch Gehorsam kannst du dir bei Gott nichts verdienen. Das ist die Gnade allein. Gehorsam ohne Gnade ist nur leeres religiöses Getue. Deshalb haben wir Christen auch so einen schlechten Ruf, weil viele Menschen sich Christen nennen und einfach nur versuchen, religiös gehorsam zu leben, aber gar nichts von der Nächstenliebe, von der Feindesliebe und von der Gnade Jesu verstanden haben. Und Gnade ohne Gehorsam ist einfach nur substanzlose Spiritualität, ein Wohlfühlgefühl im Bauch. Dietrich Bonhoeffer hat es so formuliert. Er sprach von der billigen Gnade und von der teuren Gnade. Das schreibt er hier in diesem Buch Nachfolge, ist ein Klassiker. Bonhoeffer, den Namen habt ihr alle schon mal gehört. Ich kann es sehr empfehlen, ein super Buch. Er schreibt Folgendes. Billige Gnade ist Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Hossa Talk, habe ich jetzt nicht gesagt. Worthaus, habe ich auch nicht gesagt. Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Das ist billige Gnade. Teure Gnade ist teuer, weil sie in die Nachfolge ruft, weil sie dem Menschen das Leben kostet, weil sie die Sünde verdammt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Du stehst heute Morgen, ich mache hier Schluss, du stehst heute Morgen vor der Entscheidung, lebe ich unter der billigen Gnade oder unter der teuren Gnade? Billige Gnade ist einfach, hey, Gott ist gnädig, alles ist gut, was ich mache ist nicht so relevant, er wird mich schon irgendwie hochbeamen am Ende. Und teure Gnade ist, hey, keine halben Sachen, ich lebe für Jesus, ich folge ihm nach und werde mein Leben mit ihm gestalten und mit ihm alleine und für ihn alleine. Gott ruft dich in Leben der treuen, teuren Gnade. Lass uns mal zusammen aufstehen. Petrus beginnt mit dem Satz, den ich jetzt am Ende sagen möchte. Er sagt ganz am Anfang, darum umgürtet eure Lenden. So Bibeldeutsch, ja, umgürtet eure Lenden. Ja, soll ich mir jetzt einen Gürtel anziehen? Habe ich, gut. Erster Punkt auf der Liste schon abgecheckt. Was soll das? Umgürtet eure Lenden. Ihr müsst es euch so vorstellen, die Männer damals, die trugen lange Gewänder. Und mit den langen Gewändern, da war es, also man lief halt so, man ging. Und wenn man aber schnell wohin musste, dann hat man das hier gemacht. Ja? Also man hat das Gewand hochgenommen, man hat es in den Gürtel gesteckt, damit man mehr Beinfreiheit hat, und besser von A nach B kommt. Das heißt, was wir heute sagen, Ärmel hochkrempeln, hat man früher gesagt, Gewand hochkrempeln. Okay? Petrus sagt, darum umgürtet eure Lenden oder in modernem Deutsch, wickelt eure langen Gewänder hoch und steckt sie in euren Gürtel. Warum? Damit ihr auf diesem Weg zum Gipfel hoch besser laufen könnt. Packmas, würden Bayern-Fans sagen, die seit gestern oder vorgestern war das, wieder nur ein Punkt vom ersten Platz entfernt sind. Du bist ein Gipfelstürmer, deshalb wickel dein Gewand hoch, steck's in den Gürtel und mach dich auf dem Weg in Richtung Gipfel. Das ist, was Petrus zu seinen Empfängern gesagt hat. Das ist, was Gott heute Morgen zu dir sagt. Mach mal die Augen zu. Wir beten noch zusammen. Ich möchte dich einladen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen und die nicht zu vertagen. Du weißt genau, welcher Flügel in deinem Leben gerade sehr relevant ist, weil er ziemlich eingeschlafen und nicht benutzt ist. Ob es die Gnade Gottes ist, die Zusagen Gottes, die Versprechen Gottes oder ob eher der Flügel, der bei dir krankt, der Umsetzungsflügel ist. Das Worship-Team kann schon mal ein bisschen Hintergrundmusik machen und wir nehmen uns jetzt eine Minute Zeit, einfach zu reflektieren, ohne aufs Handy zu gucken oder irgendwas anderes, Kaffee zu holen. Einfach mal du und Gott und frag ihn mal, hey, was möchtest du mir heute Morgen sagen? Vielleicht hast du mit Jesus gar nichts am Hut und bist heute vielleicht einfach nur dabei, um mal zu gucken, was die Freaks da im Nachbarschaftshaus machen. Das ist total in Ordnung, du bist herzlich willkommen. Ich möchte dich überfordern mit der Einladung, dass du mehr machst, als einfach nur zu gucken. Wenn du sagst, hey, ich möchte ein Leben in Balance, ich möchte nicht mehr in Schieflage leben. Wenn du merkst, ey krass, ja, das stimmt, ich lebe tatsächlich nicht, wie Gott sich das vorstellt und vielleicht habe ich gerade ein Problem, dann komm doch nach hinten jetzt während der Musik dann zu einem von unserem Gebetsteam und rede mit uns. Wir beten gerne mit dir oder wenn du kein Gebet möchtest, wir hören dir einfach auch gerne zu und wenn du Fragen hast, kannst du Fragen stellen. Wenn du schon länger Christ bist, aber du weißt, hey, ich muss eine Entscheidung neu treffen. Ich muss Lebensentscheidungen korrigieren und muss neu anfangen. Hey, genauso die Einladung. Komm nach hinten, bet mit uns, sprich mit uns. Jesus, wir danken dir für das, was du am Kreuz getan hast, Herr. Dass du uns befreit hast, nicht mehr in Gefangenschaft leben zu müssen. Herr, und auch danke, dass du uns nicht nur billige Gnade geschenkt hast, sondern dass du uns tatsächlich eine Gnade geschenkt hast, die unser Leben verändert, die uns umwandelt und uns immer näher zu dir hinführt. Danke, dass du unsere Gedanken erneuerst, unser Herz erneuerst. Danke, dass wir nicht alleine dastehen in unserem Kampf gegen unsere Gewohnheiten, sondern dass du das alles schon besiegt hast. Danke für die Wünsche und Ziele, die wir uns schon stecken, Herr. Und danke, dass du uns auf dem Weg dorthin nicht alleine lässt. Wenn er steinig ist, du bist trotzdem da. Wenn wir dich nicht spüren, wenn wir dich nicht fühlen, du bist trotzdem da. Wir danken dir, Herr. Sprich weiter heute, sprich weiter diese Woche in den Minigruppen, in den Hausgruppen. Rede zu uns, wir brauchen dich. Wir wollen deine Stimme neu hören, wir wollen dir begegnen. Amen.